Queer einsteigen. Die interdisziplinäre Vortragsreihe zu Queer Studies in Halle.
Ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde jetzt sprechen, relativ dicht mit einigen Videobeispielen und dann freue ich mich auf eine Diskussion. Ich habe das Ganze auch so aufgebaut, dass sozusagen der Vortrag sich auf Fragen hinzuspitzt, die ich hoffe, mit euch diskutieren zu können. Also zu mir, mein Name ist Katharina Moravec, ich bin aus Wien. Ich lebe dort und arbeite dort an der Akademie der Bildenden Künste und habe dort einen Lehrauftrag für Jugendkultur. Und außerdem arbeite ich am Museum moderner Kunst dort mit Jugendlichen in der Kunstvermittlung. Das ist so ein anderes Wort für Museumspädagogik. Und dann bin ich noch in verschiedenen so politischen Kontexten aktiv. Unter anderem liegt da im Saal verteilt so eine Zeitung, die heißt Malmö. Die gibt es seit 10 Jahren. Ich bin da seit 5 Jahren dabei. Das ist eine Zeitschrift, die 4-mal im Jahr erscheint, 4-5-mal. Da geht es vor allem darum, so etwas wie die Kreativszene, die sich da vor 10 Jahren sehr stark in Wien herausgebildet hat und die auch sozusagen Wien als von der Stadt Wien, die sich als Standort innerhalb von Europa sozusagen etablieren will, diese Kreativszene wieder so ein bisschen zu politisieren und so ein Selbstverständnis auch als prekäres, popkulturversiertes, technologieversiertes Subjekt sozusagen zu sich da auch wieder als politisches Subjekt betrachten zu können. Das, ist dann nachher zum Mitnehmen. Also wir machen die Zeitung so, dass sie auch gratis einfach für alle zugänglich ist. Also man braucht die nicht kaufen. Ein anderer politischer Kontext ist noch so, an der Akademie arbeiten wir an einem Projekt, da geht es um die Geschichte der Akademie, und zwar insbesondere um die Kolonialgeschichte der Akademie, also wie sozusagen Künstler und eben nicht Künstlerinnen, weil im 17. Jahrhundert, wie die Akademie gegründet wurde, waren natürlich Frauen der Zugang zur Universität verwehrt, unter anderem aus dem lustigen Grund, dass wenn sie in den Aktsaal gehen und dort nackte Frauen abzeichnen, das sozusagen nicht verantwortbar wäre von Seiten der Universität. Insofern, also das war tatsächlich das offizielle Argument, warum Frauen an der Kunstakademie nicht zugelassen sind. Und diese Kolonialgeschichte, die unter anderem darin bestanden hat, dass Künstler mit auf Kolonialexpeditionen gefahren sind, um dort die sogenannten Fremden zu porträtieren und abzubilden und natürlich in diesen Abbildungen ganz, ganz viel Exotisierung und rassistische Fiktion auch zu sehen ist. Mit dieser Geschichte beschäftigen wir uns. Und jetzt würde ich anfangen und würde euch bitten, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, mir das irgendwie mitzuteilen oder wenn man mich nicht gut versteht oder sonst irgendwelche Probleme auftauchen. Public Enemy Rapper Chuck D hat mal gesagt, Hip-Hop sei the black CNN. Nun hat dieses schwarze CNN nach 30 Jahren Sendezeit zwar spielend die Reichweite des US-amerikanischen Nachrichtensenders erreicht, nicht aber dessen Fähigkeit zum Versprühen gesellschaftlicher Hegemonie. Hip-Hop als solcher wird immer wieder für seinen angeblich inhärenten Sexismus und seine Homophobie kritisiert, und zwar vor allem von weißen Medien. Schauen wir uns an, was passiert, wenn ein offen schwuler Rapper den weißen CNN-Moderator das Fürchten lehrt oder ihn zumindest ein wenig verunsichert.
Moment, ich suche das gerade, das ist dieses Interview mit Dead Lee, das ist ein Rapper von der amerikanischen West Coast.
Today we are talking to Dead Lee. He is a hip-hop artist, and the subject today is homophobia within the hip-hop community and within hip-hop music. It is pervasive if you really look at it from one point of view, and that is if you're actually looking for it.
I was listening to artists like Eminem, who I dug his music, listened to 50 Cent, but they were saying things about my sexuality. You know, I'd be listening to Eminem. He had a song called Criminal where he says, I hate fags. The answer is yes. And I'm tripping out because, you know, I'm feeling the guy's beats, his flows. And I work with gay youth and they're always listening to his music. And it just bothered me. Like, these kids are over here supporting, buying his stuff, but he's talking crap about us. So I said, you know what? I'm going to be out with my music and give an alternative to these young gay kids or anyone who has an open mind, and, you know, let them decide, and, you know, there'll be open gay artists out there that have their own story to tell.
Hey, we should point out, obviously, you are out and you are openly gay. Were you out when you began your hip-hop career, or is that something that you decided to direct your attention with and bring out as a part of as the part of your development in your career?
The whole basis, I think, of hip-hop from the get-go was all about your struggle, about being real on whoever you were. You know, early artists, it was the black struggle, about being poor. And today, I think, you know, gay people are the ones really struggling, and they have a reason. We have a lot of stories to tell. So, yeah, I just decided to, you know, tell my story.
You say hip-hop and other music actually is the same thing. It's about honesty and the artist's interpretation of honesty. Well, if one artist is honestly homophobic, is it just that person's opinion, and shouldn't that person also be honest?
You know, I think an artist actually has a responsibility too. I mean, there's a deal, like I said, that whole song with Eminem, "Do I Hate Fags?" The answer is yes. If he would have said the same thing, like, "Do I hate blacks?" The answer is yes. "Do I hate Hispanics?" The answer is yes. I think Eminem would be dead today. I think he's trying to pick on the people who he thinks are weak and can't defend themselves. And I'm kind of stepping up to the game, and all kinds of homo rappers saying, "We're not weak. We can go head to head with you in the rap game and even in a political stance, and say, you know, we're here and you can't be picking on us." It's so easy for people to say, "I hate gays." It's like it's the one group of people that is still okay to hate on.
Within a song, they're calling each other the F word. What's your take on that? Where's it coming from, and why is it wrong?
They don't know the power in the word. I mean, that word is thrown around. So on the playgrounds, you know, little kids are being called faggot. They're getting beat up because they might be think they're a little sissy, whatever. And I don't think they really understand the power in those words.
The F word should be on par with the N word. Is that accurate? And do you think it's a long way to go before you get there?
I've been using the F word in my stuff. And the reason why I'm doing it is I'm trying to take the power away, just like I think early black rappers use the N-word in their music, and it's kind of taking the power of that word. And so I know a lot of gay rap artists will use that word, but I think we can do it because we're gay, and I think that's our right. We can use that word. Just as the blacks can use the N-word, I think we can do it.
Okay. Also so viel zum CNN, in dem der Black Scene Engine angekommen ist. Und so viel zu Dead Lee. Also wir kommen später noch auf ihn zu sprechen im Zuge einer Schilderung von einer Reihe von Festivals, die sich besonders an der amerikanischen West Coast herausgebildet haben, die Peace Out Festivals, queere Hip-Hop Festivals. Als ich vor einigen Jahren begann, mich für queeren Hip-Hop zu interessieren, war eines der ersten Dinge, auf die ich stieß, ein Interview namens Confessions of a Gay Rapper in der Zeitschrift The Source. Das war ein anonymes Coming-out, verfasst von einem Rapper unter dem Pseudonym Jamal X, das die amerikanische Radiomoderatorin Wendy Williams im Jahr 99 in ihrer Show The Wendy Williams Experience verlas. Dieses Coming-out kam eines Abends aus dem scheinbaren Nichts und war ein nachhaltiger Schock für die gesamte Hip-Hop-Welt. In dem Text wird beschrieben, wie Rapper auf Tour abends nach dem kollektiven Besäufnis auf ihren Zimmern landen, und zwar nicht etwa mit weiblichen Groupies, sondern miteinander. Plötzlich änderte sich das Bild dessen, was immer als durchschnittliche Tätigkeit im Backstage-Raum imaginiert wurde. Wochenlang wurde über nichts anderes mehr geredet als darüber, welche Rapper denn nun tatsächlich schwul, welche MC denn nun wirklich lesbisch sei. Denn Rumors darüber gab es im Biz schon die längste Zeit, inklusive der dazugehörigen Dementi. Aber niemand antwortete. Kein einziges Outing folgte dem Beispiel. Oder war das Ganze nur ein Medienfake, ohne realen Gehalt, mit dem sich Wendy Williams selbst neue Quote bescherte? Warum ausgerechnet ein anonymes Coming-out? Ist das Wort anonym im Rahmen eines Coming-outs nicht paradox? Das widerspricht ja geradezu der Sinnhaftigkeit eines Coming-outs, wenn es denn eine reale Person gibt, die sich outen kann. Vielleicht lag es ja auch einfach daran, dass Wendy Williams in bester komödiantischer Manier sich die Geschichte nur ausgedacht hatte. Aber ob sie es nun wollte oder nicht, sie wurde zur Geburtshelferin lesbisch-schwuler Selbstbehauptung im Hip-Hop und äußerte sich dazu auch immer wieder positiv. Ganz anders wäre die Geschichte verlaufen, wenn eines Tages Eminem angekommen wäre und gesagt hätte: "To everyone who calls me cocksucker, I love cock, you sucker." Auch Rapperinnen wie Queen Latifah war kein Geständnis zu entlocken, wobei sich in diesem Fall die heikle Frage stellt, ob das angesichts einer weitgehend männlichen, sich als heterosexuell verstehenden Audience oder Hörerschaft nicht kontraproduktiv wäre. Und die Vorstellung von Queen Latifah im Bett mit, sagen wir, Missy zwar empowernd für junge Lesben sein könnte, aber eben auch den männlichen heterosexuellen Blick bedient. Die Folie, vor der die scheinbare heterosexuelle Dominanz in der Hip-Hop-Kultur gechallenged wurde, war also das Thema der Homophobie. Nun hat der Vorwurf der Homophobie gegenüber Kulturen des Hip-Hop schon einen recht langen Bart. Nichtsdestotrotz wird in bürgerlichen Medien bis zuletzt immer wieder davon geredet, dass Hip-Hop immer sexistischer und immer homophober werde. Dies wohl deswegen, weil die Homophobie allzu augenscheinlich ist. Also augenscheinlich auch im Sinne von visuell sehr stark repräsentiert. Wie aber funktioniert die Zuschreibung, Hip-Hop sei per se sexistisch und homophob? Und wie ist diese Zuschreibung innerhalb der Logik von Populärkultur eingebettet? Einerseits ist der homophobe Diss sehr häufig im Rap. Er ist der Diss Number One. Andererseits ist die Kohärenz, mit der der Vorwurf der Homophobie auftritt, verblüffend. Dieser Vorwurf, also Hip-Hop sei per se sexistisch und homophob, blendet nicht nur die Präsenz der vielen kritischen und feministischen Artists aus, die es von Anfang an gegeben hat. Er beruht in erster Linie auf der Projektion, Hip-Hop bestehe ausschließlich aus schwarzen, männlichen, heterosexuellen Körpern, die sich gegenseitig als schwul dissen. Ein Wort zu dieser Sichtbarkeit. Also es gibt eine sehr interessante Arbeit von der Wiener Kulturwissenschaftlerin Johanna Schaffer, die hat ein Buch geschrieben namens Ambivalenzen der Sichtbarkeit, wo sie, der Untertitel ist zu den visuellen Strukturen der Anerkennung, wo sie in Frage stellt, dass sozusagen Sichtbarkeit allein, das ja immer in der Gay, Lesbian, Transgender-Bewegung sozusagen jetzt bis in die 80er, 90er Jahre hinein ein zentrales politisches Ziel war und eine Strategie. Also Sichtbarkeit erzeugt sozusagen politischen Erfolg. Johanna Schaffer stellt das in Frage und sagt, was sind denn die Bedingungen, überhaupt sichtbar zu werden in einer Gesellschaft, die sozusagen bestimmte Strukturen der visuellen Anerkennung nur kennt. Also die sozusagen bestimmte Körper nur innerhalb rassistischer Strukturen wahrnehmen kann. Ja? Also wo sozusagen schwarze Körper sehr schnell wahrgenommen werden, zum Beispiel eben als sexualisiert. Männliche schwarze Körper werden als sexualisiert wahrgenommen. Das sind sozusagen diese visuellen Strukturen der Anerkennung, also nicht nur visuellen, sondern ideologischen Strukturen vor allem, die sie hier kritisiert und von denen auch die Kultursoziologin Trisha Rose als einem Phänomen namens Highly Visible Commercialized Rap spricht. Also das, was wir als Hip-Hop bezeichnen, ist ein ganz geringer Teil, nämlich das, was wir auf MTV sehen und ist sozusagen zu problematisieren, das als Hip-Hop eins zu eins zu übersetzen, weil das eine bestimmte Version von Hip-Hop ist, die vor allem für weiße Hörer, nämlich für junge, weiße, amerikanische Teenager, männliche Teenager gemacht ist. Die sichtbarste Version von Hip-Hop ist also gleichzeitig auch immer die, die sich im herrschenden Repräsentationssystem am besten die dort am besten gelesen und entschlüsselt, also verstanden werden kann. Schwarze Hip-Hop-Artists performen Bilder von Männlichkeit, die oft an die Gestalt des Gangster oder an Traditionen des revolutionären Black Nationalism anschließen. Die Homophobie ist auch fest in Element der Battle-Kultur eingebettet. Lyrics und Musikvideos suggerieren, dass jegliche Faggot niemals Teil der Hood sein kann und wird, und zwar aus dem scheinbar sehr einfachen Grund »For he is not a man«. Das gleiche gilt für Lesben, speziell jenen, die nicht daran interessiert sind, ihr Lesbischsein zur Schau zu stellen. Die Theoretikerin Bell Hooks formulierte es in Marlon Riggs Film Black Is, Black Ain't so: If a black thing is really a dick thing in disguise, we are in serious trouble. Generell wird aber diese Diskussion nicht von schwarzen Theoretikerinnen geführt, sondern von vor allem von weißen Männern im Feuilleton. Und dieses Weißsein bleibt dabei unhinterfragt, obwohl weiße männliche Jugendliche den Großteil der Hip-Hop-Konsumentinnen auf dem globalen Markt ausmachen. Trisha Rose, von der schon die Rede war, hat es so formuliert: Warum fahren weiße Kids so auf den Black Cool ab, obwohl sie es weniger cool finden würden, selbst schwarz zu sein? Diese mit Whiteness verbundenen Privilegien werden unsichtbar und übersehen. Ein gewisser Shift in der Wahrnehmung könnte hier schon große Veränderungen bringen. Der queere Hip-Hop-Artist Juba Kalanka, der auch an der West Coast angesiedelt ist, also in San Francisco, und Rapper beim Deep Dick Collective ist, formulierte es, als ich ihn zur Geschichte von queerem Hip-Hop interviewte, folgendermaßen: Also es ist auch eine Übersetzung von mir jetzt. Es ist keine neue Übung, also Zitat Anfang, es ist keine neue Übung für die privilegierten Klassen, Nicht-Privilegierte gleichzeitig zu fetischisieren und zu verabscheuen. Wenn klassische feministische, lesbische oder schwule Medien ihre Aufmerksamkeit etwas mehr auf queere, unbekannte Hip-Hop-Artists richten würden, wären sie nicht auf ein furchterregendes, schwarzes, ultra-heterosexuelles Abziehbild, sagen wir 50 Cent, angewiesen, den sie zu ihrem Boogeyman machen und auf den sie draufhauen. Dasselbe gilt für furchterregende Angry Poor White Boys wie Eminem. Wenn explizit queere Hip-Hop-Künstlerinnen anerkannt und unterstützt würden, wäre nicht so viel Panik um die ganze Sache. Man könnte die Homophobie niemandem so leicht in die Schuhe schieben. Weiße würden oft öfter für ihren Rassismus zur Verantwortung gezogen werden und gut situierte Schwarze, Homosexuelle oder Transgender in ihrem Verhältnis zu sozial schwächeren und armen Schwarzen befragt werden. Die queeren Frauen, Lesben und Transgender-Communities haben diesbezüglich starke Unterstützung geleistet und beziehen sich auf uns, queere Hip-Hop-Artists, in einer Form, in der das schwule Bio-Männer nichts tun und auch nicht müssen, wegen ihrem speziellen Set von Privilegien. Zitat Ende. Im Plattenladen. Wo finde ich denn den queeren Hip-Hop? Antwort, 2/3 links die kleine Schachtel. Moment mal, was ist mit queerem Hip-Hop eigentlich gemeint? Klingt queerer Hip-Hop anders? Ist es ein Genre? Handelt es sich um bestimmte Textinhalte auf der Ebene der Lyrics? Ist Hip-Hop queer, wenn seine Produzentinnen sich als queer verstehen oder wenn die Rezipientinnen Hip-Hop queer lesen? Woher kommt queer Hip-Hop? In unserem Interview nannte Juba Kalamka verschiedene historische Ankerpunkte. Erstens, die lange Geschichte von lesbischem und feministischem Aktivismus in und durch Musik. Zum Beispiel Gruppen wie Sweet Honey in the Rock und Veranstaltungen wie das Michigan Women's Music Festival. Zweitens, das Black Gay Letters and Arts Movement in den späten 80ern und frühen 90ern. Und drittens, die queere Punk- und Indie-Rock-Szene, die sich in den frühen 90ern entwickelt. Also diese Genealogien, die sozusagen erstmal nichts mit Hip-Hop zu tun haben, nennt er als sozusagen Ankerpunkte, in die sozusagen ein Netzwerk aufspannen an Bezügen, in denen queerer Hip-Hop möglich war. Und hier ist nochmal so ein Bild von einer der ersten, queeren Hip-Hop-Band in San Francisco in den 80er Jahren, Age of Consent. Also, wie ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann kein Hip-Hop sein, aber es ist so. Ich lese jetzt mal einen Text vor, den sie da gerappt haben. Und zwar, dieser Track heißt Fight Back. Now from the streets of New York Town came the black rhythm rap, a funky sound. I'm no count, prince, queen or a lord, but I'm here to rap and not make you bored. Sehr süß. From the streets of LA town came a bad fag rap, word spreading around. Now you might say, what's this shit? Rapping white fags just don't fit. But I'm here to say it's okay. Anyone rap now, white or gay. I am the knight of the night. When evening comes, I spread my delight. Hit the top or the streets, ride my car. Hollywood Boulevard to backroom bar. I'll rock you high, rock you low. I'll make you feel like you never want to go. I make you moan, I make you groan. Feel your body right down to the bone. Ganz schön explicit. 'Cause I'm cool as ice, twice as nice. Give me the chance to put spice in your life. Rocking and rolling all over the place when you feel that thing right in your face. Rock, rock, don't stop, rock, rock, doo-wop, rock, rock, 80er Jahre, who's on top? Now there's a friend of mine right over here and some of you there might call him queer. He goes by the name of Master B and he raps to the music same as me. Also die haben sozusagen tatsächlich Inhalte, erstmals queere Inhalte und auch sozusagen Explicitness mit Hip-Hop als Vehikel zusammengebracht. Parallel dazu gibt es natürlich schon auch eine Geschichte schwarzer feministischer Hip-Hop, vor allem auch Produzentinnen, die einfach in der Szene tätig waren seit eben den 70er Jahren. Die Namen, die da ja immer in die Geschichte eingehen, sind Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, also diese, ich weiß auch nicht, also so, ja, so richtige, eben die Väter, die dann in die Geschichte eingehen, die ganzen Frauen, die da dabei waren, sind eben, das ist eben immer diese Schwierigkeit, es gibt große Lücken in der Geschichtsschreibung. Es gibt aber ein sehr schönes Projekt von der Macherin des Magazins An Attitude, das ist die Jeanette Petri, die lebt derzeit in London und macht ein Magazin, das heißt eben An Attitude, die hat eine Women in Hip-Hop Timeline entwickelt, wo sie das sehr schön auflistet. Also von 70er Jahren bis, oder Ende der 70er Jahre bis jetzt, was waren sozusagen versteckte Frauen im Hip-Hop und was haben die geleistet? Das ist ganz erstaunlich, auf was man da drauf kommt, wenn man sich das anschaut. Also es ist sehr zu empfehlen. Diese Women in Hip-Hop Timeline, das kann man sich als PDF auch auf ihrer Website, auf dieser An Attitude Website runterladen. Genau, und diese schwarzen feministischen Rap-Artists, die Themen Geschlechteridentität und Sexualität immer wieder in ihren Lyrics und ihrem Verhalten im Rap-Game betont haben das in einer Form getan, die nicht affirmativ zu einer Heteronorm war und ist. Dies sind etwa Roxanne Shanté, Salt and Pepper, die Yeasty Girls mit ihren radikalen Vagina-Core-Texten, die 1988 ihre Debüt-Single Overreaction veröffentlichen. Eben, und hier dazu vielleicht mehr, wenn ihr euch diese Women in Hip-Hop-Timeline anschaut, das würde jetzt ein bisschen einfach zu viel Zeit beanspruchen, euch das jetzt zu zeigen. Wie gesagt, gibt es online auch. Also innehalten ist gut, die Frage ist immer, wie und von wem Geschichte erzählt wird. Denn Hip-Hop ist vor allem ein Repräsentationssystem, ein System, in dem es um signifizierende Praxen geht. Von seinen Anfängen an eine hybride Kultur entstand Hip-Hop als eine Kultur von Marginalisierten, die als ethnisch anders markiert waren. Hip-Hop ist die erste Jugendkultur, deren Ursprung nicht in der Erfahrung von nicht nur in der Erfahrung von Klassenantagonismen gesehen wurde, sondern auch vor allem in der Erfahrung ethnischer Differenz. Wie jedoch die Vorstellung von Punk als einer genuin proletarischen Kultur eine wissenschaftliche Legende darstellt, ist ebenso die Ursprungserzählung des Hip-Hop als einer reinen Ghetto-Kultur schwarzer Jugendlicher, die sich einen Ausweg aus dem Kreislauf von Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Gewalt und Drogen suchen, eine mythische Erzählung. Die zentralen Parameter zur Bestimmung dessen, was als echter Hip-Hop gilt, sind dreierlei. Soziale Marginalisierung, politisches Potenzial und authentischer Gehalt. Realness ist das zentrale Qualitätskriterium der Hip-Hop-Kultur. Keeping it real bedeutet, den echten, den guten, den authentischen Hip-Hop zu bewahren. Etwas ist real, wenn es als authentisch performt und hergestellt werden kann. Dies kann ein geglückter Rap sein, ebenso wie eine bestimmte Verhaltensweise, ein Kleidungsstil, das Akzeptieren und Beherrschen der Hip-Hop-spezifischen Skills sowie die Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung. Interessant wird die Herstellung von Realness nun in Bezug auf die Frage nach queerem Hip-Hop. Ich zeige nun ein Interview mit einer lesbischen Rapperin, die sich Genro nennt. Zu beachten ist vor allem die Passage, wo sie von Being Real redet.
I'm Jen Rowe, and I am a female rapper from the Bay Area, and basically I'm known for taking the ladies and rocking the mic. Your friend like Rishi, two shots at the bar, they both for me. What's it like being an out lesbian rapper? Honestly, I love it. 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 I wouldn't change nothing for the world. I wouldn't change my sexuality. I wouldn't change me being involved in hip-hop. I love being an out lesbian rapper because I feel like I'm just not afraid to say who I am, and I'm not afraid to be a female itself, just a female in the hip-hop culture, or being a female MC. I'm not afraid to be a female in an MC, aside from my sexuality. Well, I started recording when I was about 16, 17, and I was already writing way before that, but one of the first times I recorded, I was about 17 years old, 16 or 17 years old, and I actually had so much material that was already written, I had so much stuff to record, so after that, I just kept recording the stuff that I was already writing, and it started turning into full songs.
Damn, they got a gang of bitches up.
Some of my influences as artists when I was growing up, you know, like in the mid-90s, it was like Conscious Daughters, E-40. When I was like in fifth grade, E-40 was just starting to pop out. So, you know, sprinkle me. You know, time. I was like, oh, okay, you know.
Sugar. That's what they call me.
That's my sister.
You know I ain't right.
And that really influenced me because I was living in Vallejo at the time, and one of the major artists I was on the radio was E-40, and he was, you know, where I was from. So I was like, okay. So he was a big influence, I felt, because he was from the same city I was from. Another influence was Snoop Dogg. Because Snoop Dogg was also repping the West Coast, and he had that little gangster flavor to him, and he was also an influence for me. And I think those are the three main influences. I would describe my sound as, you know, I don't think it's too hyphy, but at the same time, a lot of people can hear a West Coast influence in my production, in my beats, and some of the way I spit, so it kind of has a West Coast influence.
Nur ganz kurz, wer kennt dieses Sample, das jetzt da im Hintergrund läuft, nicht? Diesen Song, den man da hört, der ist von Eminem und der Titel, also der Titel des Tracks ist Tonight I'm Cleaning Out My Closet.
Some of the stuff I rap about can be anything from, I go back into my past and I write about growing up. I write about my experiences dating girls. I write about the struggle it is when I am dating girls or being with a girlfriend and how everyone else around me, how they take that. I write about that. I write about falling in love. I write about getting my heart broken. I write about kicking it. I write about partying. I write about growing up. I write about the Bay Area and what goes on in the Bay Area. I think it's important that you need to be out about sexuality. I mean, not you need to be because you don't need to be, but I feel like it's important because it's real. It's real life. It's actually, there are people that are in your family that is probably lesbian or gay that you might not even know about or that you might know about that need to hear this music.
Sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm coming out my closet.
One more time. What I see in the future for Jen Rowe, I see big things popping, no doubt about it. Big things popping. I mean, I'm moving like the BART train.
Big names popping, sieht sie in ihrer future. Also sie erwartet sich eine Karriere. Schauen wir mal. Für die Radiozuhörerinnen unter uns, also die das dann nachher hören werden, nochmal so eine visuelle Beschreibung. Jen Rowe fährt eine klare West Coast-Inszenierung mit Goldzähnen, zu Cornrows geflochtenen Haaren, Timberland-Stiefeln und einigen roten Kleidungsstücken. Wie aber stellt Jen Rowe auf der sprachlichen Ebene Authentizität her? Sie spricht davon, dass sie keine Angst hat, so zu sein, wie sie ist, nicht davor, eine Frau zu sein, being a female. Sie erzählt davon, wie sie schon mit 16 angefangen hat zu recorden, über ihre Einflüsse, E-40, Snoop Dogg, also bekannte West Coast Größen. Sie nennt verschiedene Merkmale, um ihren Sound als West Coast zu kennzeichnen. Sie redet über den Struggle, den ein lesbisches Leben manchmal darstellt. Struggle ist im Hip-Hop so ein wichtiges Wort, also um auch sozusagen das Ghetto-Life ein bisschen zu kennzeichnen. Und sie redet über die Tatsache, dass ihr Lesbischsein real ist. It's real life, also so bezeichnet sie das. Höhepunkt des Videos ist dann der Eminem-Tune im Hintergrund. I'm sorry, Mama, I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm coming out my closet. Lustig ist hier Eminems unfreiwillige Schützenhilfe, indem er das Wort Closet sozusagen ihr serviert in diesem Track. Und sozusagen anstatt Eminem immer nur zu dissen, könnte man hier ja auch mal so einen Dankbarkeitstrack machen, wenn er schon sozusagen hier ihr queere Interessen unterstützt. Also hier gibt es eine ganz lustige Geschichte mit Eminem, der selber relativ homophobe, also er auch immer wieder ihm das vorgeworfen wird, dass er homophobe Lyrics droppt immer wieder. Und es dann auch natürlich auch verschiedene Strategien gab, ihn zu dissen, die dann natürlich auch wieder problematisch sind, weil sie ihn als schwul dissen. Ja? Also die sozusagen genau mit der falschen Antwort ihn kritisieren. Also nämlich nicht ihn als schwul hypen oder sagen, ja, yeah, endlich wissen wir es, sondern ihn tatsächlich dissen. In Bezug auf verschiedene Strategien, die zur Anwendung kommen, um die heteronormative Matrix, nach der Hip-Hop angeblich und auch zum Teil tatsächlich funktioniert, zu durchbrechen, dekodiert Jen Roe, also die wir gerade gesehen haben, verschiedene als real markierte Inhalte und verknüpft sie mit lesbischen Begehren. Nun geht es aber, wenn von Queering die Rede ist, nicht nur um die Kategorien Geschlecht und Begehren allein. Regime der Zweigeschlechtlichkeit und der Heteronormativität müssen immer in ihrer Verwobenheit mit anderen Herrschaftsachsen gesehen werden. Diese Intersektionalität ist in Hip-Hop quasi inhärent. Schon immer wurden im Rap die Themen Race, Geschlecht und Klasse gleichzeitig thematisiert. Innerhalb der Geschichte des Hip-Hop tauchen nun aber unterschiedliche Strategien auf, diese Intersektionalität zu thematisieren, zu performen und als real zu etablieren. Da gibt es einerseits Hip-Hop-Artists, die ihre Queerness offen thematisieren, auf einer inhaltlichen Ebene intervenieren und die Hip-Hop-Kultur mit queeren Inhalten füllen. Da gibt es zahlreiche Beispiele, also zum Beispiel Your Majesty ist so eine Gruppe, die ehemals aus drei, jetzt aus zwei Rapperinnen besteht, die unglaubliche Shows, also ich habe sie zweimal gesehen in Wien, in Krems, und die haben sozusagen so oben ohne Performances unglaublich kraftvoll und die schaffen es tatsächlich auch, eine Hetero-Audience, also die dort definitiv eine solche war, also in dem kleinen Club, wo ich sie gesehen habe, nicht, aber bei diesem großen Festival, die schaffen das tatsächlich mit so einer Audience auch umzugehen. Dann zum Beispiel Goddess und She, das sind auch zwei West Coast Artists, die haben auch mal einen Auftritt in The L-Word gehabt. Also die sind sozusagen auch schon also sind relativ beliebt einfach auch. Dann Deadly, den wir schon gesehen haben zu Anfang, oder Johnny Dangerous, die, also Deadly und Johnny Dangerous, die haben beide so Performances, wo sie extrem übersteigerte Männlichkeit performen, also wo sie sozusagen ganz klar die männlichen Codes, die im Hip-Hop wichtig sind und immer wieder verwendet werden, so übersteigern, dass sie so ein Camp werden, also dass sie erkennbar sind als künstlich. Genau. Dabei ist es diesen Artist zunächst unerheblich, ob sie sich als queere Artist verstehen. Viele sagen von sich, dass sie zwar lesbisch, schwul oder queer sind, aber eben in erster Linie Hip-Hop machen wollen und also auch in erster Linie als Künstlerinnen gesehen und ernst genommen werden wollen. Sie verstehen sich selbst nicht unbedingt als queere Hip-Hopperinnen. Andere wiederum verstehen ihre Kunst insofern als politischen Akt, als sie out and proud agieren, sich selbst als politisch wahrnehmen und eben auch setzen und die Möglichkeit, innerhalb des Hip-Hops queer zu sein, gewissermaßen als Hauptwiderspruch sehen. Wiederum andere, vor allem linke Künstlerinnen, halten es für notwendig, die Kategorien Klasse und Ethnizität verstärkt in den queeren Hip-Hop-Diskurs einzubringen. Queer-politischer Inhalt und queer-politische Form sind bei ihnen untrennbar verbunden. Also sozusagen in ihrem Auftreten und in ihren Lyrics ist immer erkennbar, wie sie sich positionieren. Eine ständig anwachsende und sich zunehmend internationalisierende Szene, von der man vor wenigen Jahren kaum zu träumen gewagt hatte, ist entstanden, der sogenannte Homo-Hop. Internetnetzwerke und das jahrelange Engagement von queeren Gemeinden haben mittlerweile ihre eigenen Rap-Ikonen hervorgebracht, die sich langsam aber sicher anwachsender Popularität erfreuen. Jährlich und teilweise sogar mehrmals jährlich finden Homo-Hop-Festivals in San Francisco, Oakland, in England, aber auch in Berlin statt und werden seit wenigen Jahren regelmäßig Queer Hip-Hop und Rap-Partys veranstaltet. Einen guten Überblick über die genannten Strömungen, vor allem im US-amerikanischen Raum, bietet der Film Pick Up the Mic von letztem Jahr, also er ist so eineinhalb Jahre jetzt alt, und ich zeige jetzt den Trailer von diesem Film. Was bei dem Film ganz wichtig auch zu sagen ist, dass der nicht ein Film ist, wo sozusagen Filmemacherinnen kommen und über eine Szene dann einen Film machen und nachher verschwinden sie wieder, sondern der ist jetzt gewissermaßen aus der Szene heraus entstanden. Also Aktivistinnen haben sich entschieden, wir wollen uns selbst in Geschichte einschreiben, daher welches Mittel wählen wir, zum Beispiel einen Film. Der hat auch verschiedene Preise gewonnen.
Holy crap, queers making hip hop?
Pop your pound, get back your rap. Who the fuck now? No fucks allowed. No bags allowed. No And I got tired of going to gay clubs and hearing people call me faggot from the speakers.
I'm that faggot with a gat, you know, here comes, you know, I'm out for the attack.
I thought I was the only gay rapper in the world, really.
I had no idea that a whole movement of LGBT artists existed.
Look at that cat over there, like he hot shit, has no idea what he's in for. Watch this. I'ma make a move and let him know that he's next man.
If I'm talking about gay stuff in my songs because I'm expressing myself as a gay man going to gay clubs and shagging gay men, then I have to be a gay rapper.
You're either shocked, you're disturbed, you're disgusted, you're turned on, you leave with fucking wet panties, I don't know. But I'm giving you something different.
I'm not gonna get invited to, like, you know, the Dinosaur weekend, you know, like those kind of lesbian things.
I'm a hip-hop artist who's gay. Right. I don't do gay hip-hop.
I wanted there to be a public record.
It was more so discouraging because everyone was saying, hey, you can't really make a living with this. It's not really considered a job.
There's enough queers right now that love hip-hop, that grew up on hip-hop, that need some kind of, like, positive affirmation in their hip-hop. Or just something that doesn't fucking tear them down.
I'll be the first one on the planet to call myself a faggot. That's my power and all. Times to turn to turvy, work me, copy, work me. Slap me dirty, dirty, hurt me, daddy, hurt me. Times to turn to turvy, work me, copy, work me. Slap me dirty, dirty, hurt me, daddy, hurt me. Times to turn to turvy, work me, copy, work me. Slap me dirty, dirty, hurt me, daddy, hurt me. Times to turn to turvy, work me, copy, work me. Slap me dirty, dirty, hurt me,
these are my fags, these are my dykes. We come through rolling on some lowrider bikes. From the east to the west, from the west to the east. I take bitches out, have them eat me like a feast.
I just, she's crazy, my daughter.
I'm sorry, Mama. Das war am Schluss jetzt auch nochmal Jen Rowe, die wir vorher schon gesehen haben. Ja, ich meine, würde ich nicht alles unterschreiben, besonders diese Phrases da am Schluss, wo da steht A Celebration of Multicultural Diversity. Ich meine, so viel gewinnt man vielleicht Filmfestivalpreise, aber naja, also kann man auch problematisieren, diesen Begriff Diversity. Wo das natürlich in Amerika dann nochmal anders funktioniert als zum Beispiel hier oder in Europa, wo das natürlich eine zentrale Vokabel für den Integrationsdiskurs ist. So, das war jetzt Pick Up the Mic. Ich glaube, ich lasse jetzt ein bisschen was aus, damit wir nicht überziehen. Ja, also im Unterschied zur künstlerischen Avantgarde sind in der Popkultur die Inszenierungen von Produzentinnen vor allem relevant für die Lebenspraxis der Konsumentinnen selbst, im Sinne einer Aneignung von Inhalten. Die aus soziologischer Sicht für Rezipientinnen relevante, vor allem von den Cultural Studies aufgeworfene Frage nach der lebensweltlichen Bedeutung von Kultur thematisiert nun vor allem die Aneignungspraxen. In diesem Prozess der Aneignung globalisierter popkultureller Codes können traditionelle, kulturindustriell erzeugte und medial vermittelte Bildproduktionen dekodiert und neu entworfen werden. Und zwar dann, wenn der performative Akt gelingt, also wenn etwas als real vermittelt wird. Bei lokalen, sich als queer verstehenden Hip-Hop-Praxen handelt es sich also um die Erschaffung einer eigenen Welt, die ihren Akteurinnen die Möglichkeit bietet, sich mit ihren Themen als real zu inszenieren. Eine ganz andere Strategie, Hip-Hop und queere Fragen zu verknüpfen, wird in Räumen angewendet, die sich gewissermaßen außerhalb des Rap-Game befinden, die aber trotzdem mit Elementen des Hip-Hop arbeiten, also mit Rap, mit Graffiti, mit Breakdance zum Beispiel. Insbesondere handelt es sich hierbei um queere Subkulturen, die in ihrer kulturellen Praxis authentische Performances von Weiblichkeit oder Männlichkeit vornehmen und oder eben auch scheitern lassen und dies mit Elementen tun, die aus dem Hip-Hop entlehnt sind. Zwei Beispiele habe ich mitgebracht, eins werde ich zeigen. Das erste ist Paris is Burning, das ist ein sehr berühmter Film von Lizzie Borden aus den 80er Jahren, wo es um das sogenannte Voguing geht, eine Praxis des Tanzens, in der Selbstinszenierung und die Selbstdarstellung und die Performance eine zentrale Rolle spielt. Den werde ich jetzt zeigen. Das zweite Beispiel wäre gewesen ein Film von 2006, der heißt The Aggressive, da geht es um New York und um so queer, also Butch-Subkulturen in New York. Da gibt es eigene Clubs und eine eigene Clubkultur, die sozusagen sehr stark auch, also ähnlich wie wir es bei General gesehen haben, mit so Hip-Hop-Inszenierungen, vor allem auf der Ebene der Kleidung und des ganzen Habitus, also des Gangs arbeitet und das sind insofern Elemente für Hip-Hop aufgreift. Aber Paris is Burning jetzt noch.
To be able to blend.
Also der erste, man versteht ja den Sound nicht schlecht, der erste Satz, der hier fällt, ist to be able to blend, also das Passing, ja, so als echt durchgehen, sozusagen zentral. Man sieht hier so einen Abend, wo eben verschiedene Performances aufgeführt werden und dann von so einer eigenen Jury auch beurteilt werden, wie real wurde hier sozusagen erfolgreich. Nämlich nicht nur getäuscht und es geht auch nicht um so eine... um so ein Durchgehen auf der Straße als ein bestimmtes Geschlecht, ja, was ja sehr wichtig ist für Transpersonen zum Beispiel, das sieht, weil das Nicht-Passing auch in Übergriffen endet, vielfach, sondern in diesem Club nochmal sozusagen in einer eigenen Community einfach Inszenierungen beurteilt werden, sehr streng beurteilt werden, die eben schon mit einer bestimmten Form von Authentizität, aber nicht nur der Authentizität der Geschlechterperformance, sondern einfach einer bestimmten Rolle, die durchaus sozusagen auch ambivalent sein kann.
That's what realness is. If you can pass the untrained eye, or even the trained eye, and not give away the fact that you're gay, that's when it's real.
Fanji, looking like the boy that probably robbed you a few minutes before you came to Paris's ball.
The idea of realness is to look as much as possible like your straight counterpart.
Shake the dice and steal the rice. Right here. Come on, baby. Yes, daddy. I got my food stamps and card waiting. All right. Dust, coke, base, soap, Rolades. You got it.
The realer you look means you look like a real woman. Or you look like a real man. A straight man.
Sweetheart, with the cigarette, you're giving me a Banji girl effect. This is Banji. You know, the girls that be on the corner talking about yo man, whether they can hang out with the ruffin and the
toughin. It's not a takeoff or a satire.
Can we have a score, please?
No, it's actually being able to be this.
Brenda Extravaganza, looking like a Banji girl. Banji. Banji girl realness. You know, one that can take our little baby brother to school. One that say, you know, like, hey, I saw a bunch of those things walking down the street.
It's really a case of going back into the closet.
Are there any more? Okay, girls, have we come to a decision?
They give the society that they live in what they want to see, and they won't be questioned.
Rather than have to go through prejudices about your life and your lifestyle, you can walk around comfortably, blending in with everybody else.
Auch sehr zu empfehlen, dieser Film für die, die ihn nicht kennen. Paris is Burning. Kulturelle Elemente aus dem Hip-Hop würde ich im Fall von Paris is Burning als ein Set von Tools sehen, mittels derer Geschlecht, Race und Klasse auf produktive Art und Weise gemeinsam thematisiert werden. Hip-Hop wird hier zu einem speziellen Vehikel, als Vokabular, um ein Handlungsfeld aufzumachen, das quasi als angewandte Intersektionalität gelten kann. Der Theorie von Judith Butler zufolge ist es Subjekten innerhalb der sie konstituierenden Diskurse möglich, sich den regulierten Kategorien von Identität zu widersetzen und sie auf subversive Weise zu wiederholen. Dies kann zum Beispiel durch Übertreibung oder Veränderungen des Kontexts oder eben auch durch Drag geschehen. Die soziale Konstruiertheit von Männlichkeit, Weiblichkeit ist dabei keinesfalls als Grenze von Handlungsfähigkeit zu betrachten, sondern eröffnet vielmehr erst die Möglichkeit, gewissermaßen das Reale selbst als Illusion zu entlarven. Gerade nicht die Herstellung von Authentizität, sondern eben die Verunsicherung dessen, was als real geglaubt wird, könnte hier als queere Praxis gelten. Und ich möchte jetzt hier nochmal auch in Vorbereitung der Diskussion auf einen Punkt kommen, nämlich auf den Begriff, auf einen bestimmten Begriff von queer als Verunsicherung von identitären Kategorien. Und ich möchte den Vorschlag machen, sozusagen diesen Begriff von queer nicht nur auf die Kategorie Geschlecht anzuwenden, sondern zum Beispiel auch auf die Kategorie von Nation. Ich bin in den letzten Monaten, habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit dieser, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt so eine deutsch-nationale Rapperin, die heißt DX. Wer kennt die? Die ist also eben eine Deutsche, so für sie sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, und ist ihre Facebook- und ihre Seite und ihr YouTube-Account sind mittlerweile gesperrt worden, unter allerhöchsten Protest von Rechtsextremen auch. Sie, also ich lese nur ein paar so Zitate vor, die sie auch in ihren Lyrics immer wieder vertritt. Also die Titel ihrer Tracks, da gibt es zum Beispiel eins: Warum darf ich dich nicht lieben? Warum hasst mich die ganze Welt, wenn ich es trotzdem tue? Da geht es um Deutschland. Oder Deutschland, mein Heimatland, das ist so eine Ballade. Also man muss dazu sagen, sie ist nicht besonders tight, also sie ist relativ wack, muss man sagen. Aber trotzdem hat sie auf YouTube irrsinnig viele Klicks, also Millionen Klicks. Und ist dann auch diesen Sommer in diese komische Partei Die Freiheit, ich weiß nicht, ob ich, mir sagt ihr nichts, aber ich kenne mich da vielleicht auch im deutschen Bereich nicht so gut aus, eingetreten. Und die Parteiführung sah sie für den Aufbau der Jugendorganisation vor. Und auch in den Kommentaren zu ihren YouTube-Tracks kommt eines vor, also das möchte ich unbedingt vorlesen, das fand ich sehr interessant, weil ja die Rechte, die politische Rechte ganz stark, also gerade in den 80er Jahren die neue Rechte Gramsci gelesen hat und auch verstanden hat und sozusagen sich darum bemüht hat, wie kulturelle Hegemonie als Kampffeld auch von rechts genutzt werden kann und insbesondere der Hip-Hop. Da gab es ganz starke Auseinandersetzungen. Einige haben eben gesagt, man kann auf keinen Fall Hip-Hop aneignen, das ist sozusagen kulturfremd. Die anderen haben gesagt, nein, Hip-Hop ist eh schon so globalisiert, man muss das aneignen und man darf das nicht als Kampffeld verabschieden. Man muss es sozusagen für sich beanspruchen, also auch als rechts, also eben als nationalistische, antisemitische mit diesen Ideologien sozusagen. Jetzt schreibt unter dem Track Deutschland, ich muss dich lieben oder so, heißt er glaube ich, das Sockentier 23 auf YouTube, ich muss mal ein ganz dickes Lob an DX loswerden. Ich bin übel beeindruckt, der Text ist genial und man sieht eine Energie und eine Liebe in dem Lied, die bringt sogar ein eisernes deutsches Männerherz zum Brechen, wenn man Tränen während seines Gesangs vergießt, zeugt das echt vom Gefühl. Und man merkt, wie ernst es ihr mit ihrem Text ist. Ich hoffe, noch viel mehr Mucke von ihr zu hören. Und ein Fuck up, also in Großbuchstaben mit Punkten dazwischen geschrieben, also sozusagen ein Hip-Hop-kodierter Ausdruck, ein Fuck up an die Zensur, Meinungsfreiheit wird heutzutage nur noch den Antideutschen gewährt. Und darunter Stadtgermane schreibt, Räubertochter Ronja, bist du Rassist oder warum regt es dich auf, wenn Nationale von anderen Nationen lernen? Und jetzt kommt, hier singt kein White Power Hass, sondern Nationalliebe. Das ist wörtlich die Liebe geboren zu sein, die Liebe also zur Geburt, damit zur Muttersprache und zum Vaterland. Das ist Feminismus, von dem du nichts verstehst, Schlappschwanz. Und ich würde jetzt gerne diskutieren mit euch, wie sozusagen solche Formate, solche Interventionen von rechts auch in so ein Feld, man unterstellt ja dem Hip-Hop immer sozusagen bis zu einem gewissen Grad auch so eine Fortschrittlichkeit, ja, per se. Und es gibt ja auch einen Grund, warum weiße männliche Jugendliche Hip-Hop cool finden, indem er eben sozusagen diesem Ghetto auch zugeordnet ist, was ja dann auch wiederum sehr problematisch ist, das habe ich ja schon erwähnt. In Österreich gibt es auch, also da ist das, hat sich das tatsächlich auch als Kampffeld herausentwickelt, bei den letzten beiden Wiener Gemeinderatswahlen hat HC Strache, also der Anführer der Freiheitlichen Partei Österreichs, jeweils einen Rap veröffentlicht, also Rap sagt er selbst, ich meine, es ist kein Rap, es ist einfach irgendein peinlicher. Ich möchte es eigentlich auch nicht vorspielen, ich kann vielleicht so zwei, drei Sekunden davon anspielen, damit ihr euch das vorstellen könnt, was da sozusagen abgeht.
Hey.
erzählt. Übrigens, dieses HC, also er heißt ja Heinz Christian HC, ist die Abkürzung, und er nennt sich ja HC, also er hat auch dieses Che Guevara, Kapperl immer wieder, also er versucht da durchaus eben mit so Jugend- und popkulturellen Elementen eben auch zu arbeiten, kommt auch sehr gut an. Also das ganze Merchandise auf der FPÖ-Seite geht jetzt nicht gut weg. Und naja, eben auch diese Rap, also diese, mir stellt immer die Haare auf, wenn ich das Rap nenne, aber halt eben so diese musikalischen Produktionen. Und es gab dann 2006 eben bei der vorletzten Gemeinderatswahl einen HC Strache Diss Contest, den die Website hiphop.at gemeinsam mit der Zeitung Der Standard organisiert hat. Also Der Standard ist so eine relativ SPÖ-nahe Zeitung. Die haben eben Rapper und Rapperinnen eingeladen, sich an einem Strache-Diss-Wettbewerb zu beteiligen, und die durften nur Samples verwenden, die vorher schon in Diss-Tracks gegen Strache vorkamen. Also es war sozusagen ganz schön eigentlich auch aufzubauen darauf, dass es eigentlich schon, es gab ja immer wieder auch Disses, die jetzt nicht, zu denen nicht aufgerufen worden war, sondern die sich von allein sozusagen, die einfach Leute gemacht haben. Und bei diesem Wettbewerb gab es auch einen Gewinner-Track, Cory Fios mit Ich muss gestehen. Und ich spiele daraus irgendwie so eine ganz kurze Passage vor. Ich meine, ich bin nicht den ganzen Vorbilder auf so viele Insider, also so, da muss man auch dann den Namen kennen, das ist vielleicht für euch dann auch nicht so interessant. Aber der Punkt da drinnen ist sozusagen, sind zwei interessante Elemente, die da vorkommen, zwei Argumente sozusagen für den Diss, nämlich HC, du hast den Hip-Hop beleidigt, ja? Sozusagen, du kannst hier nicht mit einer schwarzen Jugendkultur dich anlegen, und da stecken sozusagen Problematiken drinnen, weil einerseits, okay, er hat den Hip-Hop beleidigt, der Hip-Hop wehrt sich, auch ein Aufruf an die Community sozusagen, das sich nicht gefallen zu lassen, und eben den Hip-Hop auch wieder als Kampffeld zu begreifen. Andererseits findet dann so eine Essentialisierung von Hip-Hop als schwarzer Jugendkultur, das kommt auch wörtlich so vor in diesem Track, stattfindet, die natürlich problematisch und essentialistisch ist, weil die natürlich in Österreich alles andere als schwarz ist. Sie ist teilweise migrantisch, sie ist aber auch sehr weiß und sehr gymnasial und sehr korrekt. Besonders eben der Siegertrack dieses Diss-Contests, ja, der eben so klingt.
HC, weißt du was? Du bist unser Mann.
Ganz einfach.
Ist doch logisch. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Leute haben, aber
HC,
sorry.
MC HC, du hast es einfach draußen.
MC HC, ich muss gestehen, du hast meinen Respekt. Die Idee mit deinem Strache-Rap, einfach perfekt. Doch wieso rap, wenn Leute wie du was gegen andere Kulturen haben? Bist du kein Österreicher, mach, versuch's doch lieber mit Schurchblau. Deine Begabung für Musik in allen Ehren. Ich will mich nicht beschweren, aber du musst mir mal was erklären. Denn viele fragen sich insgeheim echt, was das soll. Du gibst Steuergelder aus für diesen hässlichen Song. HC, pass auf, ich will dich nicht belügen. An deiner Stelle würde ich mich vor den anderen Politikern hüten. Wollen sich ja auch so cool sein und nicht tatenlos rumhocken. Vielleicht battelt dich der Kusenbauer demnächst im Moonwalken. Ernst beiseite, ich wundere mich nur. Missbrauchst das Sprachrohr von einer gesamten Jugendkultur. Falsch gedacht, wenn du glaubst, dass wir das auf uns sitzen lassen. Und provozieren ist wie gegen den Wind zu schlafen.
MC HC,
dieser Schuss ging nach hinten los. Denkst du, dass du so nur eine einzige Stimme holst? Du hast von allen Musikarten die falsche gewählt. Willkommen, du hast dich nur auf unser Schlachtfeld bewegt.
MC HC, diese Zeile, du hast von allen Musikarten die falsche gewählt, HC, nun sind deine Tage gezählt. Die falsche gewählt, nun sind deine Tage gezählt. Also so viel sozusagen zu einem Vorschlag oder zu einem Aufruf auch des Queerings von Identitäten, auch wenn sie sozusagen sich im Bereich der Nation oder der Konstruktion von Nationen bewegen. Die Frage eben an uns jetzt, ob Hip-Hop ein besonderes Potenzial hat, was das Auseinandernehmen von naturalisierten Kategorien betrifft. Und ist das das Potenzial von Hip-Hop, das ihn von anderen Jugend-Sub-Pop- oder Gegenkulturen unterscheidet? Wie könnte dieser politische Anspruch im queeren Hip-Hop in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Darüber würde ich gerne mit euch diskutieren. Danke.